Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
Wir haben oft so das Problem, dass wir gar nicht entscheiden. Und dieses Nicht-Entscheiden ist eigentlich eine Entscheidung, etwas nicht zu tun. Und das bewusst zu haben, finde ich so wichtig. Und wenn ich Konfliktmoderation mache, was ich viel mache im Business-Kontext, da bringe ich dieses Bild vom Sandkasten und jeder erkennt, hey shit, ich habe hier ein Verhalten, was irgendwie gar nicht den Reifegrad entspricht, den wir eigentlich gerade bräuchten. Das finde ich auch tatsächlich so wichtig, so dieses Opferdasein hinter sich zu lassen. Ich hatte das vorhin schon ein, zwei Mal gesagt, auch so bei diesen Streittypen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Für Coaching keine Zeit? Für diese Folge habe ich die Autorin und Coaching-Ausbilderin Katrin Busch-Hohlfelder eingeladen. Zur Person: Katrin Busch-Hohlfelder arbeitet nach 20-jähriger Berufserfahrung in DAX-Konzernen als Vortragsrednerin, Trainerin und Coachin zum Thema Potenzialentfaltung. Sie ist Lehrcoachin und Dozentin an der Coaching-Akademie Berlin sowie Transformationscoach in der Industrie. Ihre Kernbotschaft: Die Verantwortung liegt bei uns. Jeder kann die eigene Zukunftsfähigkeit und Zufriedenheit selbst gestalten. Zum Buch: Für Coaching habe ich keine Zeit. 50 Quick Wins für mehr Leichtigkeit und Energie im Leben, erschienen im Campus Verlag. Wie kann ich das Grübeln stoppen und Gelassenheit lernen? Es gibt hunderte von Ratgebern, die auf diese Fragen Antworten geben wollen. Endlose Coaching-Tools, Bücher und soziale Medien sorgen jedoch dafür, dass immer mehr vermeintliche Defizite auftauchen. Wo Fülle entstehen soll, entsteht Leere. Das ermüdet und frustriert. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen in 50 kurzen Kapiteln, dass der individuelle Weg zu mehr Lebensfreude und Eigenverantwortung viel einfacher ist als gedacht. Statt permanenter Selbstoptimierung lernen Sie, Ihr Leben durch kleine Veränderungen ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen leichter und glücklicher zu machen. Weg vom "genau so, so geht's" und hin zu "mach, was am besten zu dir passt". Und nun freue ich mich sehr, die Autorin hier jetzt begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Katrin.
Danke für die Einladung, lieber Danny.
Liebe Katrin, ich habe nur ganz kurz ein paar Worte für dich gefunden, aber vielleicht könntest du dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
Also der Mensch, der ich heute bin, ich bin auf einem guten Weg zu mir selbst. Ich bin 55 Jahre alt, ich habe 2 erwachsene Kinder, ich bin ganz intensiv im Thema Coaching. Ich bin ganz viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ich mache viel Konfliktmoderation. Das ist so dieser berufliche Background. Ich arbeite als Transformationscoach in der Industrie. Habe also hier wirklich so das Thema, wie können Menschen dahin kommen, wo sie ihre eigene Persönlichkeit finden. Und das ist tatsächlich eben auch diesen Weg, den ich eben auch selber gehe, so ein Stück immer weiter näher zu mir selber zu kommen, um im Grunde genommen so aus den eigenen Kräften und Stärken herauszuleben.
Mhm. Ich habe den Buchtitel ja schon gesagt, da kriege ich ja erstmal als angehender Coach ein bisschen Angst. Für Coaching habe ich keine Zeit. Jetzt nimmst du uns auch die Arbeit weg, du bist ja selber Coachin. Wie ist denn das Buch entstanden und für wen ist es gedacht?
Also das Buch ist tatsächlich entstanden, weil ich finde, es ist auch immer so ein Stress, wenn die Leute das Gefühl haben, oh, ich muss mich jetzt selbst optimieren, ich muss die beste Version meiner selbst werden. Das ist so ein Satz, den ich wirklich schwierig finde, weil das gibt gleich wieder so einen Druck, was ich alles tun muss, um gut zu werden. Hm. Und das Buch ist im Grunde die Idee, hey, schau doch mal, welche Elemente für dich passen, wo kannst du bei dir hingucken, springt dich irgendwas an, weil ich persönlich glaube, dass der Reifegrad jeder Persönlichkeit an einer anderen Stelle ist und auf diesen Reifegrad seine eigenen Methoden oder die Themen zu finden, wo man ansetzen kann, um sich weiterzuentwickeln, das ist die Idee. Und Leichtigkeit und Gelassenheit und mehr Energie, und zwar im positiven Sinne, ist wirklich das, was jeder braucht. Und keine Zeit haben wir auch alle nicht. Also keine Zeit haben wir nicht. So, wir haben keine Zeit.
Was glaubst du, für wen ist das Buch super geeignet?
Also ich glaube tatsächlich für alle. Und vielleicht für alle auch, die sagen, oh, jetzt so ein Coaching, was kommt denn da auf mich zu? Was muss ich denn da alles erzählen? Um sich einerseits so ein bisschen einzuschwingen. Auch für Menschen, die sagen, hey, ich habe schon ganz viel gelesen, ich habe vielleicht auch schon mal ein Coaching gemacht, um nochmal zu gucken, hey, wo ist vielleicht die Idee, der Impuls, wo ich anknüpfen kann. Und auch für Menschen, die einfach sagen, ich möchte anfangen, dahin zu gucken, wer bin ich eigentlich, wer möchte ich eigentlich sein, und sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext, weil, und das finde ich eben so wichtig, wir sind ein Mensch und wir haben vielleicht verschiedene Rollen, aber dieser Mensch, der drinsteckt, der steckt in jeder Rolle drin sozusagen. Und es geht also darum, uns ganzheitlich zu betrachten und uns auch in dieser Form dann eben weiterzuentwickeln.
Mhm. Wenn man jetzt sich das Inhaltsverzeichnis anguckt und dein Buch, dann sind das ja, wie der Titel ja auch schon sagt, so 50 Quick Wins. Was war denn deine Idee bei der Gliederung des Buches? Wie hast du es aufgebaut und wie sollte man es lesen?
Ich lade ausdrücklich dazu ein, von Kapitel zu springen. Also du musst nicht alles nacheinander lesen, du musst nicht eins nach dem anderen lesen und du musst nicht alles durcharbeiten, du musst hier überhaupt nichts. Es ist wirklich so geprägt von Leichtigkeit. Schau ins Inhaltsverzeichnis, fang entweder vorne an und geh die Kapitel durch, wenn es für dich passt. An der einen oder anderen Stelle steht sogar, hey, wenn du das Thema vielleicht für dich schon erkannt hast, wenn du da schon gearbeitet hast, spring direkt zum nächsten Kapitel, schau dorthin. Es gibt nur ganz wenige Kapitel, ich glaube, es sind 2 oder 3, die so ein bisschen zusammenhängen. Und alle anderen sind wirklich einzelne Quick Wins, wo man einfach anfangen kann. Also insofern, fang da an zu lesen, wo du Spaß hast. Und vom Aufbau her ist es so, dass es halt einmal so um dieses, ich bin irgendwie gefangen in meinem System, der erste Bereich, dann wie schaffe ich es vielleicht, mich frei zu schwimmen, also so das etwas ein bisschen lockerer zu sehen, größer zu werden, weiterzudenken. Dann geht's um das Thema allzu Menschliches, das allzu Menschliche. Da ist es auch sowas wie wirklich so dieses Ganzheitliche, auch wieder so mehr, wie sind eigentlich die Freundschaften, habe ich eigentlich einen guten Schlaf, wie ist meine, wie sind meine Beziehungen, meine Liebesbeziehungen, wie lebe ich eigentlich mein Leben? Und dann kommt der vierte große Block, das sind also jeweils immer so 10 kleine Quick Wins. Der vierte Block, da geht's um das Thema Glück, also auch wirklich so darum, wie nehme ich eigentlich die guten Augenblicke wahr? Wie schaffe ich denn eigentlich es, Elemente einer höheren Zufriedenheit in mein Leben zu integrieren? Und das fünfte Kapitel heißt dann, alles ist möglich. Da geht es eben darum, die eigene Vision anzuschauen. Dann vielleicht auch so die Ziele, das Thema Spiritualität, das Berufliche. Was ist eigentlich alles möglich? Und da wird wirklich so der Horizont geöffnet. Und insofern ist es schon so eine Reise, die man aber ganz einzeln pro Quick Win im Grunde genommen trotzdem auch genießen kann, einsteigen kann, anknüpfen kann. Genau. Mhm.
Ja, und dann auch zur Transparenz für die Zuhörerin. Ich habe mit Katrin im Vorgespräch jetzt überlegt, okay, wie stelle ich die Fragen, wie ist das Ganze aufgebaut? Und ich habe mir gedacht, wir blättern mal einfach so ein bisschen durch das Buch auch durch. Wir haben ja gerade gesagt, es sind so 50 Quick Wins und ich gucke mal, wir schauen einfach mal rein, was mich auch gerade interessiert, was vielleicht euch interessiert und dass ihr auch seht, okay, nicht nur in dem Gespräch ist so, sondern auch in dem Buch ist so, man kann einfach mal schön reinblättern, sich ein Thema raussuchen, liest sich das mal schnell durch, lässt es reflektieren. Das ist ja auch ein sehr, sehr praktischer Aufbau mit Reflexionsfragen, kleinen Infoboxen. Also sehr schön strukturiert und auch aufgebaut, sodass man wirklich schnell und einfach reingehen kann. Und so werden wir ein bisschen auch das Gespräch führen. Das heißt, auch wenn ich eine Agenda habe und eine Idee, wie man das Ganze machen kann, geben wir uns jetzt mal hier hin, nämlich wir nehmen jetzt Freitagnachmittag auf und machen das nämlich ganz bewusst, ganz leicht und locker. Ist das in deinem Sinne?
Absolut, weil genau darum geht's auch. Und das ist mir sehr wichtig, dass das Buch auch so gedacht ist, dass es Spaß macht zu lesen, dass es Freude macht und dass man hier einen Impuls kriegt, da einen Impuls und dass man gute Laune danach hat und dass es nicht so ist, oh, jetzt muss ich wieder irgendwas tun. Und deshalb vielen Dank, dass du genau das so aufnimmst und auch, dass du diesen Wortwitz in diesem Inhaltsverzeichnis auch schon in unserer Vorbereitung thematisiert hast. Also insofern freue ich mich sehr drauf.
Ja, und ich musste, da kommen wir nachher nochmal zu, das mache ich gleich als Cliffhanger, dass ihr ein bisschen länger zuhört. Es gibt nachher nämlich noch die Arschengel und dann habe ich gesehen, okay, da hast du dich auf Angelika Gulda bezogen. Dann habe ich gesagt, oh, da habe ich schlechtes Gewissen. Da habe ich seit einem halben Jahr noch ein Gespräch offen und habe ihr das gleich geschrieben und habe gesagt, du, die Katrin Busch-Hohlfelder hat dich zitiert in dem Buch. Dann hat sie sich sehr drüber gefreut. Ich habe gesagt, es ist auch witzig und locker leicht zu lesen und meines Wissens nach hat sie sich dann auch gleich bestellt. Von daher, es ist tatsächlich auch immer mit so ein bisschen Augenzwinkern, was ich bei solchen Themen wie Lebenswandel, Lebensgestaltung auch immer sehr, sehr hilfreich finde. Du sprichst von Mindset-Killern. Was sind Mindset-Killer?
Ja, also das ist eigentlich im Grunde genommen auch wieder so ein Augenzwinkern. Schön, dass du das gerade so gesagt hast. Es gibt ja, und die kennt ihr und die kennst du sicher alle, diese ganzen Mindset-Coaches, die du auf allen Kanälen sehen kannst und wo es eben heißt, du musst nur affirmieren, du musst nur dein Money-Mindset machen, du musst nur das und das machen, du musst die Ziele verfolgen. Also es gibt so wie eine Glaubensvision, wenn du genau das machst, dann erreichst du das Ziel. Und das ist genau das, worum es eben in diesem Buch nicht geht. Und natürlich geht es um die eigene Einstellung, natürlich geht es um die eigene Haltung zum Leben und wie glaube ich denn, dass Veränderung möglich ist. Aber es soll eben genau dieser Kontrast sein zu diesem, hey, genau so geht's, das ist der Weg, dann bist du richtig. Im Vergleich zu dem, hey, finde deinen eigenen Weg, überdenk mal deine Einstellung, wie ist eigentlich so dein Mindset. Und nicht jedem tut es eben gut, so diese, so geht's, weil wenn ich dann nachher das Gefühl habe, ey, ich bin doch gescheitert, zum Beispiel, ich will hier beruflich erfolgreich sein und es klappt irgendwie nicht und keiner versteht mich oder sowas und ich affirmiere und affirmiere und affirmiere, dann fühle ich mich vielleicht sogar, wenn ich nicht so gut aufgestellt bin, um das irgendwie einordnen zu können, hinterher vielleicht sogar schlechter als vorher. Und das soll genau vermieden werden in dem Buch und deshalb so ein bisschen Mindset-Killer.
Wenn ich jetzt schon Richtung Tipp 3 gehe, da heißt der Kern, da heißt der Part, weiche Schale, harter Kern, was ist dir wirklich wichtig im Leben? Wie kriege ich heraus, und tatsächlich, ich habe es jetzt wie im Coaching, dass oder vielleicht ich selber auch mit Mitte 40 oder Midlife-Crisis, wie man es so nennt, es kommt so eine Phase im Leben, man denkt eigentlich, man hat schon sehr viel erreicht in seinem Leben und plötzlich fühlt man sich doch so ein bisschen, irgendwas stimmt nicht, es gibt einen Wandel und man darf sich mit sich selbst ein bisschen beschäftigen. Was würdest du empfehlen und was ist da eine gute Methode, um da ein bisschen ranzukommen, herauszufinden, was die eigenen Werte zum Beispiel sind?
Also dieses Thema Midlife-Crisis, während ich dir gerade zugehört habe, dachte ich, müssen wir das eigentlich Midlife-Crisis nennen oder könnten wir das Midlife-Chance nennen? Weil es ja eigentlich tatsächlich genau darum geht, nochmal so eine Art Reset zu machen und zu gucken, hey, was ist mir wirklich wichtig? Worum geht's mir im Leben? Jetzt ist eine neue Lebensphase. Ich kann nochmal schauen, wie ich mich ausrichte. Und die Idee bei diesem Kapitel ist wirklich, sich nach den eigenen Werten auszurichten, wie du gerade auch schon sagtest. Und ich finde, es gibt ganz viele so Wertelisten. In dem Buch ist auch tatsächlich so eine kleine Werteliste drin. Und da einfach mal so aufs Bauchgefühl hören und mal einkringeln, was ist eigentlich das, was mich anspringt, was ist gut, wo sage ich, boah, das ist nicht verhandelbar, das muss in meinem Leben sein, gute Beziehungen zum Beispiel oder ein Arbeitsumfeld, wo ich eben meine Kreativität einbringen kann. Und je mehr ich mich damit beschäftige, umso klarer habe ich irgendwie, wie ich mich ausrichte. Und das ist so ein bisschen meine Richtschnur im Leben. Und wir merken es oft so, dass wir uns verbiegen oder verbogen fühlen, wenn wir unsere Werte verletzen. Und das ist tatsächlich sowas, wo ich sage, so ein bisschen der Nordstern oder die Leitlinie, um zu gucken, welche Werte sind absolut ein Muss, was ist vielleicht so ein No-Go, was geht da so gar nicht? Und dazwischen aber auch so eine Wertehierarchie aufzubauen, was ist so, sind so die 3 Top-Werte, was ist so das Allerwichtigste? Und dann aber trotzdem auch zu schauen, hey, was liegt denn eigentlich drunter, was möchte ich denn eigentlich? Weil warum nicht nach dem, was einem wirklich gut tut, greifen und danach schauen, anstatt es einfach so dahin plätschern zu lassen und zu gucken, oh, wo schwimme ich denn hin? Weil meistens, wenn wir dann irgendwie so hinschwimmen, ist es eben so, dass wir vielleicht, ja, wenn wir in diesem Bild bleiben, wer den Hafen nicht kennt, braucht sich nicht wundern, wenn er irgendwo ankommt. Und wenn ich halt meine Werte kenne, kann ich mich in diesen Hafen ausrichten.
Ja. Also kann ich aus eigener Erfahrung nur auch spiegeln. Ich habe das erlebt in einer Lebensphase, wo ich so in so einer Krise war, wo ich dann einfach erst später in der Reflexion und mit der Auseinandersetzung mit den eigenen Werten gemerkt habe, okay, die Unternehmenswerte, die Gelebten, nicht die Geschriebenen. Das ist immer noch ein großer Unterschied. Denn die Geschriebenen sind oft genau die, die man eigentlich haben will, aber die dann im Unternehmen gelebt werden, widersprechen halt dem. Wenn das nicht im Einklang ist, dann hat man oft eine hohe berufliche Unzufriedenheit auch, und das führt zu Diskrepanzen, und man kriegt das gar nicht so richtig mit, dass es eigentlich die eigenen Werte sind, die da ja oft verletzt werden. Und da hast du auch nämlich auch gleich im nächsten Kapitel eine richtig schöne Hilfestellung, hast auch wieder ein schönes sprachliches Bild, nämlich klar Schiff machen und bewusst Entscheidungen treffen. Und da setzt du dich auch mit dem Job auseinander. Vielleicht kannst du mal sagen, du hast da so eine schöne, ich sag mal, Selbstführungshilfe, eine Tabelle, wie die aufgebaut ist und wie man die nutzen kann, um zu schauen, ob man mit seinem Job zufrieden ist oder nicht.
Ja, also das Kapitel heißt klar Schiff machen und es geht um das Thema bewusste Entscheidungen. Und da möchte ich, bevor ich gleich auf die Tabelle komme, sagen, wir haben oft so das Problem, dass wir gar nicht entscheiden. Und dieses Nicht-Entscheiden ist eigentlich eine Entscheidung, etwas nicht zu tun. Und das bewusst zu haben, finde ich so wichtig, weil es gibt nicht nur ein Ja und es gibt nicht nur ein Nein, sondern es gibt auch dieses, ich mache mal gar nichts, als ein Nein sozusagen. Und das haben wir oft gar nicht so klar. Und deshalb ist dieses klar Schiff machen, schau mal deine Entscheidungsweise an, für mich so der Aufhänger für das Kapitel. Und ich finde tatsächlich im Coaching, im Business-Coaching, wenn ich mit Menschen arbeite, sehr oft ganz einfache Hilfen wie Tabellen super, weil man das eben oft alleine nicht so richtig macht. Und da einfach mal zu sagen, hey, was finde ich eigentlich gut an meinem jetzigen Job? Was finde ich denn eigentlich nicht so gut? Also was ist eher positiv, was ist eher negativ? Und dann kann man einfach durchgehen und sagen, hey, was sind denn eigentlich konkret meine Aufgaben? Wie ist es denn mit der Beziehung zu den Kollegen, Kolleginnen? Wie ist es denn mit meinem Chef oder meiner Chefin? Es geht um den Führungsstil, der wirklich gelebt wird. Und vielen Dank für diesen Hinweis, Danny. Es gibt nämlich oft das, was auf dem Papier steht und das, was gelebt wird. Also das anzuschauen, was ist denn darin eigentlich das, was mich anzieht? Eher das, was ich vielleicht nicht so in Einklang mit meinen Werten kriege. Dann vielleicht auch die Arbeitsumgebung anschauen, die Kultur des Unternehmens generell, vielleicht auch das Thema Hierarchien, die Flexibilität, die Arbeitszeit, vielleicht auch das Thema, wie kann ich meine Stärken einbringen, wie kann ich meine Kreativität auf die Straße bringen. Also der Anzahl der Spalten und Zeilen ist keine Grenze gesetzt. Ich würde mich aber auf das Wesentliche fokussieren, damit man nicht jetzt sich selber verliert. Und dass man dann nochmal überlegt, was raubt mir denn eigentlich so die Energie? Weil die eigene Energiebalance so im beruflichen Alltag, wir verbringen ja sehr viel Zeit in unserem Beruf, in unserem Job, anzuschauen, also was kostet mich Energie und was gibt mir Energie? Und was ist echt so das, wo ich sage, boah, no go, da habe ich wirklich, ich habe es hier im Buch genannt, davon habe ich die Nase voll, das reicht mir, ich will nicht mehr. Und das andere ist natürlich, hey, davon kriege ich nie genug, das ist so mega. Und da ist es halt auch oft so, dass sich das so ein bisschen widerspricht und das eine ist toll und das andere ist nicht so toll. Und dann muss ich mir das anschauen. Und dafür hilft es halt manchmal wirklich, sich so eine Tabelle aufzumachen und vielleicht auch mit jemand drüber zu sprechen, weil man eben manchmal so in seinem eigenen Kämmerchen nicht so richtig weiterkommt. Und dann fängt man an und macht es nicht weiter. Und da würde ich auch einladen, mach doch mal einfach so eine Tabelle mit jemand zusammen, dass man quasi nicht da so vor sich hinschmort. Und es macht dann auch einfach Spaß und man kriegt dann auch Ideen.
Ja, also ich kann da auch einfach den externen Berater, und externen Berater meine ich jetzt nicht, den man mir zahlen muss, aber wenn ihr euch das Buch zum Beispiel holt, gebt dem das in die Hand und macht's mit dem zusammen, sei es die beste Freundin, sei es der Bruder, sei es irgendein Verwandter, Bekannter. Es ist was anderes, wenn man es zu zweit macht, im dialogischen Prinzip, als wenn man es allein macht. Und wie du sagst, es macht mehr Spaß. Und wenn ich in das Kapitel auch gleich schaue, du hast noch so ein richtig schönes, so eine Teilüberschrift. Und ich habe gestern Abend noch so ein Karrierecoaching gehabt mit jemandem, der nach 15 Jahren seinen Job gekündigt hat, der es selber oder die es selber als Hölle bezeichnet hat. Und jetzt haben wir geschaut, wo geht's hin? Gehen wir mal richtig an die Wurzeln ran und gucken, was sie jetzt richtig will. Oder suchen wir schnell, um Geld zu generieren, schnell eine Übergangslösung. Und du schreibst so schön, Übergangslösungen sind Untergangslösungen. Vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen.
Also ich finde, diese Aussage muss man sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Also dieser Gedanke, Übergangslösungen sind oft so etwas, in dem wir so verharren. Wenn du jetzt sagst, du arbeitest mit der Kundin daran, einerseits so dieses Thema Geld aufzubauen und auf der anderen Seite aber das zu finden, was ihr wirklich gut tut, wo sie irgendwie ihre Kraft einbringen kann, wo sie ihre Erfolge haben kann, dann ist das das eine. Aber wenn ich dann sage, jetzt machen wir erstmal was, damit du Geld verdienst, dann kann es eben sein, dass man nachher da drin hängen bleibt und wieder hängen bleibt und wieder hängen bleibt und dass es einem hinterher sogar noch schlechter geht als im ersten Job. Und da tatsächlich hinzugucken, dass man nicht so sagt, ja, ich mache jetzt halt irgendwas, weil dann treffe ich auch wieder die Entscheidung für die zweitbeste Alternative. Und das hat immer so dieses Halbherzige. Und da hinzuschauen mit jemand gemeinsam, so wie du es gerade sagtest, Bruder, Schwester, externer, interner Berater sozusagen, das finde ich einen total hilfreichen Tipp von dir.
Ich gebe das gab wie so eine Baustelle. Als ich in mein Haus eingezogen bin, habe ich so im Flur eine Lampe nicht mehr hingekriegt. So. Und dann ist das so, ne? Wenn man das nicht macht, wenn man alles macht, dann bleibt diese Baustellenlampe, die haben wir jetzt seit 3-4 Jahren da hängen, weil wir es dann nicht mehr machen, ne? Das heißt, man arrangiert sich dann mit den Sachen, die man entschieden hat. Man wird halt wieder gemütlich, wenn man diesen Komfort, wenn man diesen Schmerz nicht mehr hat, begibt sich in eine vermeintliche Komfortzone und das ist dann halt schwierig. Das heißt, lieber wirklich in solchen Umbrüchen die Zeit nehmen, die Ruhe nehmen, die Kraft suchen, um es mal richtig zu durchdenken und zu durcharbeiten. Und spannend ist, vor allem, wenn ich in das nächste direkt reingehe, weil sie hat mir vorhin noch geschickt einen Persönlichkeitstest, den sie bei Stefanie Stahl gemacht hat. Da sind wir beim inneren Kind. Und das hast du auch schon gleich als 6. Tipp oder auch wieder schon eine schöne Überschrift. Die Kinderstube kann mich mal das innere Kind umarmen. Tatsächlich habe ich hier noch gar keine Einzelfolge gemacht zum inneren Kind. Vielleicht kannst du den ZuhörerInnen mal sagen, was das innere Kind überhaupt ist.
Also ich muss als erstes ganz kurz noch zur Glühbirne was sagen, nämlich oder zu dem, was du gerade sagtest, diesen Übergangslösungen. Man sieht das nämlich nicht mehr. Das ist eigentlich das Problem. Also wenn man eingezogen ist und man hat da Glühbirnen überall hängen, dann sehen das vielleicht andere Menschen noch, aber man selber nimmt das nicht mehr wahr. Und das ist das Problem an den Übergangslösungen.
Genau.
Aber jetzt natürlich zum inneren Kind. Also das innere Kind ist ja im Grunde genommen das, was ich als kleines Mädchen, was ich als Kind erlebt habe in meinen ganz, ganz frühen Jahren, wo ich Gefühle hatte, wo ich Erlebnisse hatte, wo ich Liebe gespürt habe, wo ich vielleicht Liebe auch nicht gespürt habe, wo ich angenommen wurde, wo ich mein Urvertrauen gebildet habe, wo ich positive Bindung oder eben nicht erfahren habe. Und all das ist so das, was mich ja heute mit meinem Verhalten prägt. Das heißt, fühle ich mich sicher im Leben? Habe ich wahrscheinlich eine sehr gute, positive Kindheitserfahrung gehabt? Werde trotzdem durch die Krisen kommen, weil das ist eben das Leben. Aber ich komme vielleicht leichter dadurch. Und es fällt mir eben vielleicht leichter, mit Krisen und schwierigen Situationen umzugehen, weil ich so eine Selbstannahme, eine Selbstliebe habe, weil eben ich von jemand anders diese Liebe erfahren habe und dass ich gelernt habe, ich bin liebenswert. Und dieses innere Kind prägt halt unser Verhalten im Heute. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig zu wissen, wer bin ich denn eigentlich und woher kommen manche Sachen, wo ich aber vielleicht trotzdem warnen möchte, dass man dann nicht sagt, ja, ich kann das nicht, meine Mutter ist schuld, ich kann das nicht, mein Vater ist schuld. Das ist aber so, weil ich in einer Patchwork-Familie aufgewachsen bin. Das mag ja alles sein, aber den Umgang, den ich damit habe, darum geht's, wenn ich sage, hey, das innere Kind umarmen. Versuch dich jetzt so ein bisschen nachzunähern, nimm dich in den Arm, sei nicht so streng zu dir, nimm dich selber an und reflektiere das und geh vielleicht in Distanz, dass du nicht aus diesem Kind-Ich handelst, im Heute, im Jetzt, sondern dass du jetzt als Erwachsener sagst, okay, es ist nicht so wie früher, ich habe die Kompetenzen, ich kann das, ich schaffe das. Und wenn es ein bisschen schmerzt und weh tut, das ist nicht so schlimm. Und dann sei nicht noch streng zu dir und sag, jetzt kannst du es schon wieder nicht und du schaffst es nicht wieder und so. Sondern dass du da einfach etwas liebevoller zu dir bist.
Ja, letztens habe ich eine sehr intensive Erfahrung gemacht mit einer Aufstellung, systemischen Aufstellung mit Personen, wo das innere Kind auch mit aufgestellt wurde. Und da hat man gemerkt, wie mächtig das ist, ne? Das eigene kleine Selbst, welche Bedürfnisse und Wünsche das hat und wie man das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dann auch umarmen darf und mit integrieren darf in sein Leben und sich vor allem bewusst machen, welch starken Einfluss das hat, ohne dass uns das wirklich mal so vergegenwärtigt wird.
Ja, und also ich glaube, Aufstellungen sowieso sind sehr so eine Technik im Coaching, die sehr viel sichtbar machen, was man so nicht so präsent hat. Und das innere Kind ist natürlich was, das ist immer dabei. Also da kommen wir gar nicht darum. Und man hat das aber nicht so bewusst. Und deshalb, ich finde, Stefanie Stahl hat da wirklich ganz, ganz viel gemacht, das in irgendwie hier in unserem Kulturkreis bewusst zu machen und erstmal hier zu sagen, hey, ganz viel unseres Verhaltens liegt daran, wie wir uns heute behandeln, wie wir unser inneres Kind wahrnehmen, haben wir Schatten, was sind so die Schattenseiten, was sind die Sonnenseiten, was war eigentlich gut, was war vielleicht schwierig. Und da hat, glaube ich, der Blick unheimlich geholfen, um das ins Bewusstsein zu rücken. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was auch so ein Kern der Persönlichkeitsentwicklung nachher ausmacht. Wie gehe ich mit mir selber um? Wie schaffe ich es, mich selbst anzunehmen? Weil wenn ich gut mit mir spreche, brauche ich auch nicht andere abwerten. Dann muss ich andere auch nicht schlecht behandeln. Und das merkt man oft so, dass oft die Sprache, naja, Wirklichkeit zeigt.
Ja. Hier für die Zuhörerinnen auch noch ein kleiner Service-Tipp. Das heißt, es gibt hier so einen kleinen Impuls, sage ich mal, von Katrin zu dem Thema inneres Kind. Ansonsten wirklich das Buch sei empfohlen von Stefanie Stahl, Das Kind in dir will Heimat finden. Und für den Humoraffineren noch den zweiten Teil von Carsten Dusser, Achtsam Morden, der da auch sehr mit dem inneren Kind arbeitet, auf eine sehr humoristisch, zynische, witzige Weise, aber immer den wahren Kern so ein bisschen mit abspiegelt. Das heißt, zwei Bücher, eins ein bisschen ernster, also eins ernsthaft, eins ein bisschen humoristisch, weil es ein sehr, sehr spannendes Thema ist und extrem wirkmächtig und auf dem Business-Kontext tatsächlich übertragen, wenn man oft sieht, warum explodiert der Chef gerade, ne, dann sind es vielleicht wirklich einfach die einfachsten Kindheitsbedürfnisse, die mal nicht erfüllt wurden, die dann plötzlich zutage treten, das für jeden völlig ein irrationales Verhaltensmuster ist, der das erlebt. Aber das hat halt irgendwo sein Verhaltensmuster mal in der Kindheit ja als Berechtigung bekommen.
Also ich habe so eine kleine Metapher zu diesem Thema inneres Kind und Verhalten aus der Kindheit. Was triggert mich? Wie reagiere ich? Und das ist so der Sandkasten. Und jetzt stell dir vor, dir wird die Schaufel weggenommen. Ist es dann so, dass du sauer wirst, dass du dahin rennst und als kleiner Junge deine Schaufel wiederholst? Oder ist es so, und das kannst du vielleicht auch beantworten, Danny, dass du sagst, du setzt dich beleidigt in die Ecke und sagst, ich sag's meiner Mama, fängst an zu weinen. Es gibt halt diese zwei Verhaltensweisen, also dieses eher aggressiv wütende und dann eben dieses zurückweichende. Und das ist so diese Steinzeit-Verhaltensweise, so dieses Fight, freeze, also fliehen, angreifen oder erstarren. Und viel mehr Spielraum gibt's da nicht. Und das ist so Kindheitsverhalten, so Urverhalten. Und das prägt uns heute. Und wenn ich Konfliktmoderation mache, was ich viel mache im Business-Kontext, da bringe ich dieses Bild vom Sandkasten. Und jeder erkennt, hey, shit, ich habe hier ein Verhalten, was irgendwie gar nicht den Reifegrad entspricht, den wir eigentlich gerade bräuchten.
Ja, also du leitest auch hervorragend schon für den nächsten Bereich über. Denn eines meiner, ja, Themen, die ich am meisten in diesem Podcast auch mit behandle, weil es auch eine der häufigsten Themen ist, die im Business-Kontext ja eigentlich Produktivität, Effizienz und Effektivität wirklich behindern. Es sind ja nicht, dass wir jeden Prozess da wirklich mal auf das Kleinste nachprüfen müssen, sondern es hapert ja oft am Menschlichen und nicht an den Prozessen. Und das durch einfachste Streitigkeiten, Konflikte. Ich habe das jetzt gerade in einem aktuellen Beispiel. Und deswegen widme ich in diesem Podcast diesem Thema auch viel. Und ich finde, du hast nennst das ja auch hier das Kapitel Streiten ausdrücklich erlaubt, Konflikte aushalten und klären. Sei auch nochmal der Service-Tipp hier mit Klaus Eidenschink, die Folge dazu. Aber was du hier nochmal aufgezeigt hast, sind die Streittypen. Und vielleicht kannst du uns die nochmal beschreiben, weil die finde ich sehr, sehr wertvoll. Und ich habe mich leider ein bisschen wiedererkannt in so den ein, zwei Typen. Vielleicht kannst du die sechs unterschiedlichen Typen, die es da gibt, mal beschreiben.
Ja, sehr gerne. Und ich möchte nur sagen, ich habe die Folgen auch angehört zum Thema Konflikte von dir. Ich finde es immer hilfreich, sich damit zu beschäftigen, weil ich glaube, ohne Konflikte findet keine Kreativität, keine Innovation, kein Auseinandersetzen, kein Teilen von Perspektiven statt. Und ich sage dann auch immer, ey, wenn alle gleich wären, das wäre furchtbar langweilig und das wäre sowas von harmonisch, das wäre auch nichts. Also das finde ich nochmal dazu und dir das Kompliment, dass du dieses Thema immer so schön aufgreifst. Und jetzt zu den Streittypen, wirklich nicht mit dem Anspruch auf Vollständigkeit. Mhm. Also es gibt also diese Typen, ich nenne den Harmoniesüchtigen, da ist alles wichtiger, was einzahlt auf die Harmonie. Also das Wichtigste ist Harmonie, oberstes Gebot, kein böses Wort, lieber sich unterordnen, runterschlucken und vermeiden. Und da ist wirklich also bloß kein Streit das höchste Gebot. Dann haben wir so den Choleriker. Das ist jetzt so, der am Sandkasten quasi wirklich dann ganz schnell seine Schaufel wieder haben will. Der wird dann zornig, der teilt aus, die Emotionen haben freien Lauf. Ja, der ist also so sehr aktiv in so einer Phase drin. Dann gibt's so den Schweiger. Das ist jetzt der am Sandkasten dann eher so sich so zurückzieht und beleidigt ist. Also ich meine, es gibt ja auch diesen Ausdruck beleidigte Leberwurst. Ich glaube, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Menschen, die dann so wortlos den Raum verlassen und auch manchmal Stunden und Tage lang schweigen und auch so eine Ignoranz haben. Und das ist wirklich, wirklich auch ein Mittel, was sehr schwierig ist zu handeln, weil wenn jemand nicht mit einem spricht, kann man ja Dinge nicht auflösen. Mhm. Dann haben wir noch den besonders beliebten Typ, der Typ, die Schuld hat immer der andere. Also der andere ist schuld und immer nach außen zeigen. Das ist so wirklich so dieses Fingerpointing, findet unheimlich gerne im Unternehmenskontext statt. Eigenverantwortung, nein, danke. Vorwürfe und Du-Botschaften immer gerne. Und man findet immer jemand, der schuld ist. Also das ist tatsächlich auch im Unternehmenskontext etwas weit Verbreitetes. Dann, und ich könnte mir vorstellen, dass du die kennst und viele Hörerinnen und Hörer auch, die Todsprecher, dass bestimmte Argumente 700 Mal wiederholt werden und du sagst dann schon, ich habe es verstanden, ich habe eine andere Perspektive da drauf und du kriegst das Argument noch 5-mal gesagt. Also das sind so Endlosschleifen und du kommst da auch nicht raus und dann triffst du dich am nächsten Tag wieder im Büro und dann geht's von vorne wieder los und den nenne ich so diesen Todsprecher. Mhm. Und dann haben wir noch den Dauernörgler. Jemand so, der den ganzen Tag meckert, jammert, alles ist schlecht, es gibt an allem was auszusetzen und wenn du dann mit diesen etwas vielleicht anderen Perspektiven kommst, dass du was Positives daran siehst, dann gibt's auch daran wieder was Schlechtes. Also es sind viele, viele Allgemeinplätze, auch wie immer, nie, alle, Mann, wo ich normalerweise immer schon in jeder Konfliktmoderation diese Worte vorne ans Flipchart schreibe und sage, bitte sprecht über ich, über eure Gefühle, über eure Meinungen, bitte keine Allgemeinplätze, so konkret wie möglich. Und der Dauernörgler macht es besonders gern, Allgemeinplätze schaffen. Und diese Typen habe ich da so ein bisschen skizziert.
Mhm. Wie kriege ich raus, welcher Streittyp ich bin?
Also ich meine, das Einfachste ist eigentlich immer, wenn du mal dich hinsetzt und dir einen Konflikt vor Augen führst und mal einfach so skizzierst, wie du dich verhältst und wie sich der andere verhält und wie du drauf reagierst. Und es gibt aber auch im Internet ganz viele so Streittypen-Tests. Hm. Kann man ruhig mal gucken. Ich finde immer an Tests ein Problem. Dann hat man immer so das Gefühl, man ist in einer Schublade drin und da ist man für immer drin. Und für mich sind Tests immer nur eine Momentaufnahme. Und das ist vielleicht im Moment ein Eindruck, eine Selbsteinschätzung, aber im Grunde genommen sich auch mal mit anderen darüber auszutauschen, wie erlebst du mich eigentlich in Konfliktsituationen, wie konstruktiv bin ich eigentlich oder sich mal Feedback einzuholen. Und Feedback einholen ist sowieso ehrlich gesagt etwas, was wir alle viel öfter machen sollten und auch gutes Feedback ist in Unternehmen wirklich ein Manko, das ist tatsächlich so.
Also zur Selbstoffenbarung, also ich könnte mich jetzt bei den Streittypen mit dem Harmoniesüchtigen, mit dem Choleriker und dem Schweiger identifizieren und das ist halt total kontext- und personenabhängig. Ne? Mhm. Das heißt, auch für die Menschenkenntnis im Unternehmen, ich sag's gerne zum Beispiel, wenn der Introvertierte plötzlich explodiert in einem Meeting, dann ist halt wirklich schon was emotional zu viel oder wenn ich halt wirklich schweige als Extrovertierter, dann ist eigentlich die Luft am Brennen. Das heißt, hängt so ein bisschen immer auf die Situation ab, auf den Kontext. Und das macht halt meiner Meinung nach auch das menschlich möglichst zielgerichtete, effiziente Verhalten gar nicht so leicht in Konflikten, weil man immer Menschen auch vor sich hat, die anders ticken, die anders sind. Und wenn man keine Erfahrung mit den Menschen hat, ist gar nicht so leicht, ist das Verhalten richtig einzuordnen und zu sortieren. Aber du hast ja auch gleich noch 5 Tipps gegeben für besseres Streiten. Was wären so deine Tipps?
Also ich danke dir auch gerade nochmal, dass du gerade dieses Schubladendenken, hey, ich habe von verschiedenen Anteilen etwas. Und was ich finde, also das Allerübergeordnete, also wo du gerade die Situation so beschreibst, ist einfach fragen, die Menschen frühzeitig fragen, in dem Moment, wo man merkt, es sind Unstimmigkeiten da, offene Fragen stellen. Was bedeutet denn das für dich? Welche Konsequenz möchtest du mir aufzeigen? Kann ich deine Perspektive nochmal hören? Wie meinst du das konkret? Also einfach, um an diesen Kern ranzukommen. Und das ist eigentlich auch schon dieser Tipp 1, ey, miteinander reden. Und bitte klärt doch erstmal auch so untereinander diese Themen, und anstatt sie zu verschleppen. Und da nehme ich gerne immer, gerade auch in so Konfliktmoderationen, das Bild des Teppichs, gerne einen grünen Teppich, wo viele kleine Beulen drunter sind. Und wenn ich mir diese Beulen anschaue und drüber spreche, dann müssen die nicht größer werden, dann können sie im besten Fall sogar weggehen. Und ich muss mich nicht um jede kleine Beule kümmern, aber die eben wachsen können. Und da ist Sprechen, Fragen und Feedback tatsächlich das A und O. Dann, wenn ihr euch Feedback gebt, immer bitte konkret, so konkret wie möglich, nehmt Situationen und nicht diese Allgemeinplätze, immer nie alle. Das ist einfach nicht wirklich hilfreich. Und auch diese Vorwürfe, immer dieses du machst immer, ich meine, das ist schon ein Killer, da brauche ich gar nicht viel sagen dazu. Dann dieses einmal das eben miteinander reden, dann das Spezifische und Konkrete, dann auch, dass du deine Gefühle äußerst, alle, die sich ein bisschen vielleicht auch mit gewaltfreier Kommunikation von Marshall Rosenberg beschäftigt haben. Da geht es ja auch immer drum zu sagen, hey, wie fühle ich mich eigentlich gerade und was ist das Bedürfnis dahinter? Und auch dann vielleicht noch ein weiterer Tipp, im Gespräch zu bleiben, damit der andere auch seine Perspektive einbringen kann. Also nicht, dass man dann wirklich auseinandergeht und auch wenn es unangenehm ist, vielleicht ein bisschen länger dran bleibt. Also Gespräche zu Ende führen und wirklich zu klären. Also klären heißt nicht immer, dass nachher eine Meinung sein muss. Es dürfen verschiedene Perspektiven da sein. Muss ja eigentlich auch, dass verschiedene Sichtweisen im Raum sind. Und ich muss nicht der gleichen Meinung sein, aber ich muss irgendwie akzeptieren, oder ich sollte akzeptieren, muss es vielleicht ein bisschen viel, dass der andere eben eine andere Meinung hat. Und es gibt nicht eine Wahrheit, es gibt verschiedene Sichtwinkel. Und dass diese Sichtweisen oder Winkel eben quasi unterschiedlich sind. Und das ist eigentlich das, was auch so eine Klärung herbeiführt. Und das dann zu akzeptieren. Und Wertschätzung. Wertschätzung, egal wie ich mit jemandem umgehe, dass ich nicht den Mensch abwerte an sich. Es geht hier um Meinungen und um Perspektiven, und je konkreter ich bin, dann geht es eben um Themen und nicht um den Menschen an sich.
Ja, also ganz wichtige Impulse auch gerade nochmal für die Zuhörerinnen. Wir hatten ja letzte Woche die Folge mit Katja Paar, wie mache ich gute Workshops, und gerade wenn wir Workshops haben, Diskussionen, die Erkenntnis, dass es auch zwei sich ja widerstrebende Meinungen im Raum einfach stehen lassen dürfen. Es geht dann nicht um Gewinner, um Sieger, um richtig oder falsch, sondern gleichzeitig können zwei unterschiedliche Perspektiven im Raum stehen bleiben, und die darf man dann auch so stehen lassen. Das heißt, man muss da nicht auf eine Meinung drängen. Von daher, das sind nochmal ganz wichtige Impulse, auch gerade für Moderationen von Workshops, und es muss nicht etwas zu Tode diskutiert sein, es darf einfach weiter existieren. Und ich finde das, was du schon angeführt hast, total hilfreich, denn in deinem nächsten Kapitel geht es Fragezeichen oder Zeit für Fragen. Du hast es nämlich auch schon aufgeführt. Du hast einfach mal so exemplarische, ich würde fast sagen systemische Fragen reingestellt, die wirkliche Gamechanger sind. Das heißt, ich darf das gerade so ein bisschen selber erfahren, wie wirkmächtig das ist, wenn man nicht auf das Fingerpointing geht, auf die Problemfokussierung, sondern in die Lösungsorientierung. Du hast eben schon so ein bisschen das touchiert, aber vielleicht kannst du dann nochmal für die Zuhörerinnen, die in solchen Situationen sind, nochmal so erklären, wie solche Fragen aufgebaut sind und was die halt so wirkungsmächtig machen.
Ja, vielen Dank, dass du das Thema auch nochmal aufnimmst, weil ich glaube, gerade so auch als Coach, als Moderator, so wie du gerade eben auf den vorherigen Podcast verwiesen hast, gerade auch in diesen Rollen ist es wirklich, wirklich wichtig, ein gutes Frageverhalten zu haben, und auch die Macht der Fragen zu erkennen, weil die wirklich einen Unterschied machen, wie ich frage. Also ich kann eben, wenn ich offene Fragen stelle, zum Beispiel einfach die Perspektiven erweitern, also die Vielfalt reinholen, indem ich zum Beispiel sowas frage, wie würde jemand anders die Situation einschätzen? Was würde ein neutraler Beobachter sehen? Wofür ist es gut, dass der andere so reagiert hat? Welche Reaktion hättest du überhaupt erwartet? Das sind jetzt einfach nur so ein paar Beispiele. Ich kann auch eben versuchen, quasi wirklich etwas zu verstehen, anstatt so dieses, so ist es, Schublade auf, Schublade zu. Ihr merkt schon, also, oder du merkst schon, Danny, dass ich dieses Schubladendenken nicht so wirklich mag, weil ich immer denke, hey, jede Schublade sollte immer die Möglichkeit haben, wieder aufgemacht zu werden. Das könnte ja auch ganz anders sein. Das heißt sowas wie genau, was bedeutet das für dich? Welche Auswirkungen hat das Thema auf? Und Lösungsfragen, Konkretisierungsfragen statt Generalisierung, sowas wie, was meinst du eigentlich mit immer? Wer konkret ist denn eigentlich niemand? Zielfragen, was ist denn eigentlich dein Ziel? Was ist denn das Ziel dahinter? Welche Wirkung erhoffst du dir? Also es gibt so viel, wie, weshalb, warum, wofür Fragen, wobei ich das Warum und das Wofür nochmal anführen möchte, weil das Warum ist immer so ein bisschen vergangenheitsorientiert. Da geht es eher darum, warum hast du etwas gemacht? Da kann gerne ein Vorwurf mitschwingen, das muss man einfach so sagen, weil es so ein bisschen problemorientierter manchmal ist. In manchen Fällen genau angemessen, in manchen Fällen eher nicht. Aber das Wofür führt uns immer zur Zukunft. Wofür hast du das gemacht? Und dann erfahre ich immer die Absicht von dem anderen, der anderen, was denn dahinter liegt und wofür denn das gut sein sollte. Und das ist diese Wirkung. Und du hattest ja auch diese Wirkweise gesagt. Und dafür finde ich das Wofür eigentlich so eine klitzekleine Frage, die zu selten gestellt wird und die wirklich Wirkung entfaltet.
Mhm. Vielen Dank dafür. Ich mache jetzt mal einen Sprung. Ich sehe gerade, wir sind schon gut in der Zeit vorangegangen und ich hätte eigentlich Lust, fast alles mit dir zu besprechen. Aber das dürfte den geneigten Podcast-Hörer ein bisschen überfordern und auch wir wollen bald ins Wochenende. Und ich habe nochmal geblättert und am Anfang habe ich schon von der Arschengel-Galerie gesprochen. Was verbirgt sich hinter der Arschengel-Galerie? Ich habe nämlich gesehen, ich habe mir noch ein sehr süßes Sketchnote daneben gemacht, die sehr witzig aussieht und mich angelächelt hat, als ich durchgeblättert habe.
Also die Arschengel-Galerie, tatsächlich mag ich diesen Namen auch besonders und ich mag auch das Kapitel besonders, weil ich finde, dass es wirklich so ein kleiner Life-Changer sein kann, so ein bisschen lebensverändernd, weil es tatsächlich ja oft so ist, wenn uns andere Leute nerven oder wenn sie uns ärgern, wenn wir uns, das Modewort, angetriggert fühlen, dann hat das meistens ganz viel mit uns zu tun, weil sonst würden uns diese Menschen gar nicht stören, weil so what, es wäre uns egal. Aber diese Menschen sind quasi ein Geschenk für uns, weil wir können etwas über uns lernen. Und ich habe immer so ein Beispiel, ich hatte einen Kollegen früher, der hat immer morgens um 9 sein Leberwurstbrot aufgemacht und der ganze Raum roch nach Leberwurst und es hat mich wahnsinnig geärgert, bis ich irgendwie auf diese Arschengel gestoßen bin, dank Angelika Gulder, wie gesagt. Und dann habe ich für mich erkannt, wow, der Arschengel, das ist eigentlich jemand, der signalisiert mir, der macht Pausen, der hat die Ruhe weg. Gut, der macht seine Routinen, den Leberwurst muss ich immer noch nicht mögen, aber der nimmt sich die Zeit, der setzt sich hin, der macht Pausen, was ich zum Beispiel nicht mache. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist vielleicht ein insofern Arsch, weil er mich in dem Moment wirklich nervt oder sonst irgendwas. Also so irgendwie die Bewertung von mir im ersten Augenblick. Aber eigentlich ist es ein Engel, weil ich nämlich darüber nachdenke, hey, wie ist denn eigentlich dein eigenes Pausenverhalten? Und oft sind eben so Menschen, die uns ärgern, welche, wo wir neidisch drauf sind, wo wir sagen, boah, die machen das geil und ich kann das nicht, da fühle ich mich abgewertet. Es sind Dinge, die ich an mir selber ablehne, weil ich sie vielleicht auch so mache. Und deshalb finde ich dieses Kapitel wirklich besonders erfrischend, weil man vielleicht dann mal den Blick, warum andere Menschen einen stören, nochmal verändern kann.
Mhm. Ja, super. Also ich finde es halt immer spannend, also genau das Beispiel, was du sagst, wie oft habe ich mich früher über die Raucher in der Firma aufgeregt, aber es war das gleiche Thema eigentlich wie bei dir, weil die hatten, wenn sie Stress hatten, haben sie sich die 5 Minuten Pause genommen und haben geraucht, während ich durchgearbeitet habe und eigentlich, auch wenn ich das Rauchen quasi jetzt nicht propagieren will, sie haben in Stresssituationen das Richtige gemacht, sie haben eine Pause gemacht, ne, und sind rausgegangen, haben den sozialen Austausch gepflegt Und das ist total gesund und richtig. Nicht das Rauchen, aber das Pause machen, rausgehen, sich austauschen, das System runterfahren. Und ich habe mich eigentlich mehr über, ja, indirekt nicht gewusst, dass ich mich über mich ärgere, dass ich selber keine Pausen gemacht habe. Von daher dürfen wir überlegen, warum regen wir uns eigentlich beim Gegenüber gerade auf und was hat das wirklich auch mit uns zu tun? Und das ist so ein ganz wichtiger Selbstreflexionsschritt.
Ja, man nennt es ja auch Projektion, das heißt, ich projiziere Dinge von mir auf andere und sehe die an dem Gegenüber. Und das ist tatsächlich auch oft so, dass wir eben Dinge an uns selber nicht so sehen. Und wir brauchen ein Gegenüber, um Dinge wahrzunehmen oder gespiegelt auch zu bekommen, auch unser Verhalten. Und dafür finde ich dieses, wenn man das versteht mit den Projektionen, kann man das wirklich als Geschenk sehen, dass man daran lernen kann und dass man an anderen Menschen sich wirklich reflektieren kann und auch so Wege zu sich, zu seinem Verhalten findet und sich dann nochmal in Frage stellen kann und hier und da vielleicht Anpassungen vornehmen kann.
Ja, dein nächstes Kapitel leitest du sehr schön ein, mit einem Zitat, was ich einfach mal vorlesen möchte. Die meisten Menschen sind so glücklich, wie sie es sich selbst vorgenommen haben. Und du gehst dabei auf Glaubenssätze ein und ich glaube, das ist ein extrem, oder ich weiß es inzwischen, das ist ein extrem mächtiges Kapitel. Ich habe da das Privileg davon, Petra Bernhardt mich stark coachen zu lassen und das hat viel ausgelöst. Vielleicht kannst du ein bisschen was über Glaubenssätze erzählen.
Also Glaubenssätze sind tatsächlich etwas, wo man eben auch so aus der Kindheit so Sätze in sich trägt, die im Grunde genommen einem suggerieren, wie man ist. Das ist also quasi wieder auch so eine Schublade und man glaubt, das ist wahr. Und das ist so eine Wahrheit. Und das ist sowas, ich bin nicht wichtig, ich bin schuld, ich bin dafür verantwortlich, dass es dir nicht gut geht. Ich werde nicht geliebt, ich muss das und das machen, ich muss immer brav sein, ich darf keine Meinung haben, ich muss, und jetzt kommt sowas wie perfekt sein, ich muss schnell sein. Und da gibt's eben so Dinge, die einen dann so antreiben im Leben, dann spricht man auch von den Antreibern. Also diese Glaubenssätze, die wir in uns tragen, die geben uns das Gefühl, dass wir Dinge tun müssen und wir hinterfragen es nicht mehr. Also zum Beispiel der Klassiker, ich muss perfekt sein, der treibt uns an und wir machen es nicht 150%ig, nein, wir machen es 200%ig und das reicht noch nicht. Und da mal hinzuschauen, ist das wirklich so? Muss das so sein? Ist das eigentlich eine Wahrheit oder kommt es aus ganz anderen Zeiten, hilft, um sich sowas auch mal abzulegen, also ein Stück weit. Und das ist nicht so ein leichter Weg zu sagen, boah, ich lege jetzt den Glaubenssatz, muss perfekt sein, ab. Aber vielleicht jeden Tag ein klitzekleines bisschen, wenn ich wieder in so einen Stress, dass ich den letzten Zipfel von irgendwas erarbeiten muss, dass ich dann sag, hey, reicht das vielleicht schon? Ich frage vielleicht nochmal jemand anders, wie ausführlich findest du, muss das eigentlich sein? Und dann erkenne ich, nee, es ist so mein Antreiber, der Perfektionismus, der muss hier gar nicht weiter geführt werden. Und es kann total Entlastung geben, wenn man erkennt, dass das auch so alte Dinge aus der Kindheit sind, die man für sich mal neu definieren darf.
Wir haben uns jetzt gerade mal in unserem Gespräch bis Kapitel 2 vorgearbeitet und es würden noch 3 weitere Kapitel folgen. Gibt's noch so etwas, wo du sagst, ach, das ist noch ein kleines Bonbon, das ist mir nochmal besonders wichtig, das würde ich gerne in diesem Podcast nochmal den Zuhörerinnen mit auf die Reise geben wollen?
Ja, es gibt tatsächlich noch so ein bisschen die Themen, so sich mit seinen ganzen Emotionen anzunehmen, also dass Schatten und Licht eben dazugehört, weil ich glaube tatsächlich, dass man aus Krisen besonders viel lernen kann, also in den Herausforderungen im Leben, da geht die meiste Entwicklung mit einher, da entwickeln wir oft Mut, da entwickeln wir Durchhaltevermögen, da bringen wir unsere Stärken, die schon in uns sind, auf die Straße und das ist tatsächlich was ich so als Kernbotschaft nochmal mitgeben möchte, also so dieses Licht und Schatten und nicht die Herausforderungen nur so zu konnotieren, das ist negativ, sondern zu sagen, hey, was kann ich da lernen, wo ist die Lernchance darin und wenn man hinterher zurückblickt, Wahnsinn, was ich da gelernt habe, großartig. Mann, irgendwie sind da eigentlich Dinge entstanden, die ich gar nicht für möglich gehalten habe. Und was ich eben auch noch finde, ist sowas wie dieses Nachtragendsein, das ist so im 5. Kapitel, im nächsten Leben ist es zu spät, versöhnen und vergeben. Das finde ich auch tatsächlich so wichtig, so dieses Opferdasein hinter sich zu lassen. Ich hatte das vorhin schon ein, zwei Mal gesagt, auch so bei diesen Streittypen. Schuld sind ja immer die anderen. Dass man sich wirklich so überlegt, bin ich eigentlich wirklich handlungsunfähig? Kann ich etwas tun oder kann ich es nicht tun? Welche Möglichkeiten habe ich? Und wir haben oft so viel mehr klitzekleine Möglichkeiten, die wir gar nicht sehen. Und deshalb, ich danke dir auch, dass du vorhin dieses Thema du als Coach eingebracht hast. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will meinen Job aufhören und ich suche was Neues. Hey, vielleicht gibt's auch noch eine Möglichkeit, nochmal drüber zu sprechen. Was sind eigentlich die Aufgaben, die ich machen will? Gibt's vielleicht noch eine Nuance, die mir gut täte? Was ist denn vielleicht was, was ich ansprechen könnte? Habe ich das alles getan? Und ich finde eben dieses, was liegt alles so in meinem Möglichkeitsraum, das eröffnet mir die Möglichkeit, Gestalterin oder Gestalter zu werden und raus aus diesem alles um mich geschieht. Und wir haben ja gerade wirklich so eine VUCA-Welt, also diese Welt, wo VUCA, für jeden, der es nachlesen möchte, Volatilität, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Das heißt, die Welt dreht sich wahnsinnig schnell. Es ist alles ein bisschen crazy. Die Arbeitswelt ist unsicher. Wir wissen nicht mehr, was kommt. Eine Frage, vier Antworten, alles ist richtig. Also irgendwie sowas. Und da muss ich mich jetzt zurechtfinden. Und es wird mir immer besser gehen, wenn ich das als Gestalterin oder als Gestalter tue, als wenn ich sage, die Welt ist schlimm. Und ich werde immer irgendwo einen klitzekleinen Beitrag leisten können. Und auch wenn wir jetzt weiterschauen zum Thema Klima, Umweltschutz, hey, wo ist denn eigentlich mein kleiner Beitrag, den ich leisten kann? Oder bin ich komplett passiv und in so einer Opferrolle? Und diese Haltung, das ist für mich tatsächlich wieder so ein Mindset. Das ist tatsächlich auch das, was ich vermitteln möchte mit dem Buch. Wir haben immer Gestaltungsspielraum. Und wenn er noch so klein ist, aber wenn ich den ausschöpfe und kleine Schritte gehe, geht's mir einfach persönlich viel, viel besser. Und dann kommt auch schon dieses Thema Leichtigkeit und Energie, weil ich das Gefühl habe, hey, ich habe was getan, ich bin selbstwirksam, ich habe mich was getraut, ich habe eine Frage gestellt, die ich vielleicht nicht stellen würde. Das sind so kleine Dinge und die machen einfach das Leben, ich will nicht sagen lebenswerter, aber sie machen es einfach gehaltvoller, weil man einfach selber im Fahrersitz sitzt, also wenn man dieses Bild nehmen will.
Ja, also du hast es ja auch in deinem Buch drin und ich finde, das ist eine stimmige Ergänzung. Einfach, wenn man dieses Modell nimmt, der sieben Säulen der Resilienz, ne, also der Widerstandsfähigkeit, also auch in schwierigen Lebenslagen, das, was du gesagt hast, Verantwortung übernehmen, positive Zukunftsplanung, gesunder Optimismus, Lösungsorientierung, also wirklich dieses nach vorne schauen und nicht diese Problemfokussierung, wer ist alles schuld daran, dass in meinem Leben so schlecht läuft, sondern das aktive Selbstgestalten und nach vorne gestalten des eigenen Lebens.
Nee, genau, ja. Plus eins, würde ich sagen, genau. Sehe ich auch so.
wenn wir jetzt so mal unser Hauptgespräch zusammenfassen würden, was würdest du sagen, wie finde ich mehr Leichtigkeit und Energie im Leben? Wie kann das gelingen?
Ich glaube, wenn ich meinen eigenen Ansatzpunkt finde, wenn ich das finde, wo ich selber anfangen kann, weil ich glaube, wir sind alle sehr individuell und wir haben alle unsere Lebenserfahrung, wir stehen alle an einer anderen Stelle und wenn wir jetzt versuchen, eine Methode über alle zu gießen, funktioniert das nicht und mit müssen funktioniert das sowieso nicht. Und wenn ich aber erkenne, hey, ich habe Lust, da mal hinzuschauen, dann kann ich mich schon so ein ganz klitzekleines bisschen entwickeln. Und dieses mit einer gewissen Leichtigkeit anzugehen und sagen, hey, komm, das muss nicht das große Rad sein, was ich drehe. Ich darf auch mein kleines Rädchen drehen. Ich glaube tatsächlich, damit fängt schon die Leichtigkeit an. Und deshalb, das ist so das, wie ich auch das Buch sehe, dass es einfach jedem das gibt, was sie oder er braucht.
Super. So, liebe Katrin, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Sehr gerne, lieber Danny.
Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Ich würde sagen, Führung braucht einen bestimmten Reifegrad, einen hohen Reifegrad, der sehr viel mit Selbstkenntnis einhergeht, wo ich sage, ich kenne zum Beispiel genau meine eigenen Glaubenssätze, ich habe daran gearbeitet, ich weiß, wie ich reagiere, ich weiß, welcher Streittyp ich bin und so weiter. Weil je besser ich mich kenne, umso einfacher kann ich auch mit anderen Menschen umgehen. Daraus entwickelt sich Empathie, daraus entwickelt sich Klarheit und dadurch kann ich auch entscheiden. Und ich weiß dann, dass ich Verantwortung übernehmen muss. Und deshalb ist tatsächlich das Thema Reifegrad und eine gute Feedback-Kultur, das halte ich für echt elementar, weil sich daraus die anderen Themen ergeben.
Super. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
Also ich habe, wenn man sich so meinen Lebenslauf anschaut, bei vielen großen Unternehmen früher gearbeitet, also auch in Line Functions, sei es bei Lufthansa, bei Siemens, bei Ericsson, bei Bosch. Und tatsächlich stolz bin ich darauf, dass ich immer so meinen Weg gegangen bin und dass ich die Themen angesprochen habe, die mir am Herzen lagen und dass ich nicht mich verbogen habe und dass ich eigentlich immer ins Gespräch gegangen bin und das habe ich mein Leben lang getan.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Also ich bin eher jemand, den springen immer so Sachen an. Also das ist immer eher so, ich muss manchmal auch schon so ein bisschen abwehren. Was willst du denn noch können? Was willst du denn noch lernen? Also das ist tatsächlich sowas, wo ich so eine totale Offenheit habe. Im Moment bin ich eigentlich mit dem Setting, was ich habe, super zufrieden. Aber um auf deine Eingangsfrage zu kommen, wer bin ich eigentlich, wie ich mich vorstelle und so, da habe ich gesagt, ich bin schon ziemlich nah bei mir. Ich kenne mich ganz gut und ich glaube, ich reflektiere gut. Und ich kann auch gut mit anderen umgehen. Ich schätze andere Menschen wert. Aber so dieses wirklich bewertungsfrei durchs Leben zu gehen und im Job zu sein, das finde ich, daran kann man immer noch wachsen. Und wenn du mich jetzt fragst, was es heute ist, würde ich sagen, hey, dieses Bewertungsfreie noch besser in mir drin zu finden, das wäre schon eine schöne Sache.
Ja, das wichtige Kompetenz, die gar nicht so leicht ist, also auch gerade als Coach, finde ich sehr wertvoll. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Also das finde ich tatsächlich echt eine schwierige Frage. Mega schwer. Ich habe ein Buch gelesen. Ich kann dir die Inhalte nicht mehr sagen, aber allein, dass ich die Bücher schon weiß. Das war von Velma Wallis, Zwei alte Frauen, wo von so Indianerstämmen die zwei alten Frauen einfach zurückgelassen werden, weil man sich entscheiden muss in schlechten Zeiten, wer bleibt übrig? Wer wird noch durchgefüttert und wer nicht? Und die entwickeln eine Stärke, das ist Wahnsinn. Und das hat mich damals, das ist natürlich schon lange her, sehr beeindruckt. Dann fand ich, also das sind ja immer so, bestimmte Bücher sind ja zu bestimmten Zeitpunkten wichtig. Den Alchemist, der war, glaube ich, so das, wo ich überhaupt so angefangen habe, mich mit dem Thema Coaching und Selbstfindung zu beschäftigen. Den habe ich als 18-, 19-Jährige gelesen. Ich glaube, der ist ja schon ziemlich alt inzwischen.
Coelho ist das, ne?
Coelho, genau, Coelho. Da geht's ja so um den Folge deinem Traum. Wer bist du? Wo höre deinen Ruf sozusagen? Und jetzt bei dem Thema dieses Buches, als ich das geschrieben habe, da bin ich tatsächlich mit dem Thema Verletzlichkeit von Brené Brown, dass man sagt, hey, Verletzlichkeit gibt so viel Kraft und so viel Stärke. Denk da mal anders drüber nach. Das fand ich wirklich faszinierend. Und das vierte, jetzt kriegst du leider noch ein viertes, Virginia Satir ist auch so etwas und damit schließt das Buch ab. Ist schon auch eine beeindruckende Frau und da kann man auch sehr viele Impulse mitnehmen. Und es gibt so viele tolle Bücher, also nie genug.
Ja, ja. Also auch von Brené Brown sind einfach die TEDx-Talks auch empfohlen zu Verletzlichkeit und so Gänsehautmomente. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Drei einflussreichste Erkenntnisse. Puh, also ich hatte mal einen meiner ersten Chefs, der sagte zu mir, Frau Busch-Hohlfelder, das ist so großartig, dass Sie eine Meinung haben, mit Ihnen kann man wenigstens streiten. Das war echt hart in dem Moment, weil ich wirklich immer mit den Tränen gekämpft habe. Aber da habe ich gemerkt, nee, es ist wichtig, die eigene Meinung zu vertreten und es ist auch gut, sich zu positionieren und man kann auch, und jetzt kommt schon das Zweite, zugeben, dass man falsch lag. Also das, finde ich, gehört genauso dazu, Fehler zuzugeben, zu sagen, boah, du hast recht. Das ist so das Zweite. Und das Dritte ist, wenn, ja, tatsächlich war das auch so eine Stellschraube, wo ich angefangen habe, mich mit dem Thema Moderation, Coaching früh zu beginnen, beschäftigen, da habe ich so internationale Projekte geleitet und festgestellt, wenn wir den Menschen nicht abholen, da können wir die Ziele vorgeben, da können wir machen, was wir wollen. Wenn die keine Lust haben, passiert gar nichts. Und das ist tatsächlich etwas, die Menschen da abholen, wo sie stehen und sich immer ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen und echtes Interesse am Menschen zu haben, das würde ich so als das Dritte beschreiben. Mhm.
Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Also nachdem ich ja die Bücher jetzt Astrid Lindgren nicht erwähnt habe, weil das tatsächlich so ein Kindheitsbuch ist, was, glaube ich, Menschen, die Freiheit lieben und Unabhängigkeit und einfach ein bisschen anders denken, das Wort Querdenken darf man ja nicht mehr nehmen, aber die so ein bisschen über den Tellerrand schauen, hat ja Astrid Lindgren wirklich viel, viel Gutes getan. Und ich glaube, dass sie für diese Zeit auch eine wirklich ein Freigeist war. Und das wäre jemand, mit der hätte ich mir sicher viel zu sagen. Und es würde mir viel Freude bereiten, sich über Geschichten, Erlebnisse und sonst was auszutauschen. Mhm.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Also, was möchte ich am Ende meines Lebens erreicht haben? Ich möchte eigentlich auf mein Leben zurückblicken können und sagen, hey, es ist gut so, wie es alles war. Und da schließe ich ein, ich mit mir als Mensch, so dieses Werde, wer du bist, sei glücklich, zufrieden und lebe leicht, gelassen und genieße all das. Hab gute Beziehungen, dieses wirklich verbundene Menschen zu haben und mit diesen Menschen auch viel Zeit zu verbringen, das ist mir sehr, sehr wichtig im Leben. Und auch die Dinge zu tun, die ich wirklich mit Leidenschaft tue. Und das ist tatsächlich sowas wie Bücher schreiben, wie Impulse geben, wie Vorträge halten. Einfach so diesen klitzekleinen Unterschied zu machen. Und das ist auch das, was ich sagen würde, was mir wichtig ist, mit den Dingen, die ich tue, einen Unterschied zu machen für andere Menschen. Weil ich glaube, dass dann, ja, dass es dann irgendwie gut war.
Und das sind doch wunderschöne Abschlussworte. Liebe Katrin, vielen, vielen lieben Dank für dieses leichte, kenntnisreiche und sympathische Gespräch über Coaching, über Glaubenssätze und über viele unterschiedliche Impulse, die vielleicht die zukünftigen Leserinnen deines Buches für Coaching habe ich keine Zeit mitnehmen können. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
Herzlichen Dank für die Einladung und tatsächlich auch für dieses Gespräch, was ich als sehr fließend empfunden habe. Vielen Dank, Danny.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.